Willkommen zu Artikel 7, die Episode 29. Wir reden in diesem Podcast über Menschenrechte, nicht nur um aufzuzeigen, dass das Bewusstsein über die Menschenrechte in der Schweiz nicht bei allen Instanzen ausgeprägt ist, sondern wir zeigen auch auf, wo es in der Schweiz große Lücken gibt im Menschenrechtsschutz. Und über eine solche wirklich große Lücke reden wir in dieser Episode und es ist eine Lücke, die uns alle betrifft. Mein Name ist Christoph Keller und ich begleite dich in dieser und in den folgenden Episoden von Artikel 7 abwechselnd mit meiner Kollegin Jeanne Durafour. Und bei mir ist Tarek Nagib. Hallo Tarek und willkommen zurück bei Artikel 7.
Hallo Christoph, es freut mich sehr hier zu sein.
Tarek, du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Du bist Jurist, Leiter Beratung und Information der Fachstelle Migration ISA in Bern. Du warst zuvor Koordinator der NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz, Co-Direktor des Instituts Neue Schweiz und du hast unzählige Initiativen und Bewegungen mitbegründet, unter anderem die Allianz gegen Racial Profiling, die Aktion Vier Viertel, Menschenrechte und die Transformation der Gesellschaft hin zu einer diversen Gesellschaft sind dir ein Anliegen und vor allem der Schutz vor Diskriminierungen. Du bist Mitherausgeber eines Handbuchs zum Diskriminierungsrecht. Du hast unzählige Artikel zu diesem Thema geschrieben und, muss man erwähnen, gerade eben ist ein Handbuch zu den Menschenrechten herausgekommen. Bitte schaut in den Shownotes, es ist dort verlinkt. Ja, und so sind wir beim heutigen Thema, Tarek, das Thema Diskriminierung und Diskriminierungsschutz. Warum beschäftigt dich das so sehr?
Ich frage mich das ab und zu und kann dir das ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich glaube, vielleicht zwei Punkte. Also einerseits hat mich die Frage der Gerechtigkeit und Macht schon immer interessiert. Und zweitens habe ich schon relativ früh auch mit meinen Cousinen von meiner väterlicher Seite, mein Vater kommt aus Ägypten, beobachtet, wie sie verschiedenen Formen der Diskriminierung ausgesetzt sind. Sei es rassistische Diskriminierung oder Geschlechterdiskriminierung. Vielleicht haben diese Beobachtungen auch ein Stück weit meine Vorstellung geprägt, was ich dann mache.
Also eine durchaus persönliche Erfahrung, die du aber immer ummünzt, jetzt auch in politische und in rechtsbezogene Aktivitäten. Und du bist ja jetzt Mitglied einer Arbeitsgruppe, die sich ganz konkret um ein Diskriminierungsgesetz für die Schweiz kümmert, daran arbeitet. Kannst du kurz sagen, was diese Gruppe genau tut?
Also vielleicht kurz, ich bin nicht direkt Mitglied dieser Arbeitsgruppe, aber ich begleite diese Arbeitsgruppe auch und ich habe dazu mal, als ich noch Koordinator der NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz war, habe ich diese Arbeitsgruppe auch mit initiiert. Also die Arbeitsgruppe ist daran, sich Gedanken zu machen, wie könnte ein spezifisches Rahmengesetz gegen Diskriminierung auf Bundesebene aussehen. Das ist der Fokus dieser Arbeitsgruppe.
Ein Rahmengesetz, inwiefern unterscheidet sich ein Rahmengesetz von einem normalen Gesetz?
Also ein Rahmengesetz bildet im Prinzip einen bestimmten Rahmen, wo allgemeine Regeln geschaffen werden, die aber dann je nachdem konkretisiert werden müssen. Vielleicht ganz kleine Illustration. Ein Trottoirrand beeinträchtigt ist eine Barriere für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung beispielsweise. Das ist jetzt wirklich nicht das Gleiche wie beispielsweise eine rassistische Polizeikontrolle. Beides aber sind Diskriminierungen. Das heißt, ein Rahmengesetz kann gewisse umfassende gemeinsame Regeln schaffen. Was ist Diskriminierung? Was gibt es für Instrumente dagegen? Aber die Details müssen dann in verschiedenen Spezialgesetzen oder Regelgesetzen konkretisiert werden. Darum Rahmen.
Muss ich das vorstellen wie ein Dach in dem Sinne, unter dem alle Diskriminierungsrechte auch ein Stück weit Unterschlupf finden?
Das ist genauso, ja.
Ziel wäre es also, ein Rahmengesetz zu schaffen. Jetzt, Tarek, Gesetze zu schaffen, wäre eigentlich Aufgabe des Parlaments und nicht einer Arbeitsgruppe.
Ja, das ist so. Es ist so, dass es hier die Herausforderung gibt, dass überhaupt erst einmal die Zivilgesellschaft oder jene Organisationen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen, dass sie selbst beginnen zu verstehen, warum sollen wir für uns für einen solchen umfassenden Diskriminierungsschutz einsetzen. Das heißt, die Zielgruppe dieser Diskussion um ein Rahmengesetz ist jetzt momentan in erster Linie gar nicht das Parlament, sondern letztlich eben die Organisationen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen. Und das tun sie auch auf ganz spezifische Ebene. Behindertengleichstellungsorganisationen konzentrieren sich auf die Behindertengleichstellung, auf die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes, auf den Ausbau des Behindertengleichstellungsrechts. Andere Organisationen, wie beispielsweise im Bereich der Geschlechterdiskriminierung, konzentrieren sich auf diese Frage. So gibt es ganz viele thematische Fokus. Und jetzt stellt sich die Frage, warum braucht es jetzt noch etwas Gemeinsames, Umfassendes? Und da braucht es eben zuerst eine Überzeugung auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Und darum ist das jetzt mal zuerst die Zielgruppe.
Das ist sozusagen wie eine Gelegenheit und eine Möglichkeit, eben auch all diese Gedanken einmal zusammenzubringen.
Zusammenzubringen und zu verstehen, warum müssen wir zusätzlich zu dem, was wir jetzt sowieso schon machen, noch was Zusätzliches Gemeinsames machen.
Stichwort, was wir jetzt schon haben. Der Fall, den ich gleich erzählen werde, da geht es um eine Diskriminierung, da geht es um eine Form von Altersdiskriminierung im Obligationenrecht, also im Arbeitsrecht. Und wir sehen jetzt, dass hier durchaus der Diskriminierungsschutz an bestimmten Orten wirklich funktioniert, aber wir werden gleich sehen, warum das eben nicht genügt. Und der Fall geht so. Einem 62-jährigen Bäcker wurde am 27. Mai 2020 gekündigt, obwohl er seit fast 19 Jahren für die Bäckerei X gearbeitet hatte. Und zwar geschah dies ohne jede Vorwarnung. Die Kündigung erfolgte am selben Tag, an dem der Arbeitnehmer die Arbeit wieder aufnahm, nach dem Ende der Kurzarbeit im Zusammenhang mit der Covid-2019-Pandemie. Es fand ein Entlassungsgespräch statt, bei dem der Arbeitnehmer ein Schreiben ausgehändigt wurde, das er unterschreiben sollte. Die Arbeitgeberin hatte sich auf den Rückgang der Warenproduktion berufen, der mit dem Rückgang der Kundenfrequenz in den Verkaufsstellen zusammenhing. Was sie dazu veranlasst hatte, das sogenannte Labor im Bahnhof vorübergehend zu schließen. Sowohl das kantonale Gericht wie auch das Bundesgericht kamen zum Schluss, dass die Arbeitgeberin mit dem Arbeitnehmer die geplante provisorische Umstrukturierung hätte besprechen und mit ihm hätte prüfen müssen, welche alternativen Lösungen sich anboten. Sie hätte ihm auch ein wenig, so schreiben es die Gerichte, Empathie entgegenbringen können. Der Arbeitnehmer war von dem Verfahren aber so schockiert, dass er krank wurde und die ärztlichen Bescheinigungen, die im Verfahren vorgelegt wurden, die zeigten das psychische Leiden, das durch diese Situation verursacht wurde, ganz deutlich. Letztinstanzlich wurde der Arbeitgeber zu einer Schadenersatzsumme von knapp 30.000 Franken verurteilt. Ja, Tarek, ein klarer Fall, würde man sagen. Und einige würden ja jetzt auch sagen, da sehen wir, das Diskriminierungsschutzrecht funktioniert in der Schweiz, zumindest in den sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel im Arbeitsrecht. Wir brauchen eigentlich nicht noch mehr.
Und vorausgesetzt, die Person wehrt sich dagegen. Und darum geht es ja auch ein Stück weit. Es ist richtig, das bestehende Recht schützt bis zu einem gewissen Grad vor Diskriminierungen, obwohl es nicht explizit so vorgesehen ist. Und in diesem Fall, das ist ein sehr gutes Beispiel, da gibt es gestützt auf den Persönlichkeitsschutz, auf den allgemeinen arbeitsrechtlichen Persönlichkeitsschutz, eine erhöhte Fürsorgepflicht gegenüber Arbeitnehmenden, die schon lange in einem Betrieb arbeiten und ein gewisses Alter haben. Und das ergibt ja auch Sinn, dass ab einem gewissen Alter ist es ja nicht mehr einfach so einfach, eine Stelle zu finden. Und da sind die Gerichte dafür zuständig, diese Regeln auszulegen, etwa den Persönlichkeitsschutz. Und der Persönlichkeitsschutz, das zeigt sich auch in verschiedenen Studien, auch in einer aktuellen Studie zuhanden der Kommission gegen Rassismus, der schützt bis zu einem gewissen Maße auch vor Diskriminierung. Nur, die Herausforderung ist, solange das nicht ausdrücklich in einem Gesetz vorgesehen ist, bedeutet das, dass oft Unsicherheit besteht, Rechtsunsicherheit. Viele Leute sind sich das vielleicht gar nicht bewusst, dass sie sich wehren können. Dann ist auch die Frage, wie werden solche Regeln durchgesetzt? Also viele Menschen wären gar nicht dazu bereit, dies vor Gericht zu ziehen. Das hat damit zu tun, dass beispielsweise die Durchsetzungsinstrumente nicht ausdrücklich helfen, bestimmte Barrieren herabzusetzen, bestimmte Ängste beispielsweise, die man hat, bestimmte Kostenrisiken. Und eine ausdrückliche Regelung, die vor Diskriminierung schützt, hilft eben, diesen Zugang zum Recht zu verbessern.
Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung stipuliert ganz klar, in der Schweiz darf niemand diskriminiert werden. Und du hast es schon gesagt, es gibt diese sektoriellen Diskriminierungsverbote, die da durchaus auch explizit sind. Ich nenne hier Rassismus, Antisemitismus, Rechte von Menschen mit Behinderungen. Im Bereich der Lohngleichheit, Gleichstellung von Mann und Frau gibt es so explizite Diskriminierungsverbote, die über das hinausgehen, was du vorhin gesagt hast, im Persönlichkeitsschutz. Aber offenbar genügt das ja nicht. Es braucht allgemeine Regeln, die vielleicht auch festhalten, was überhaupt Diskriminierung ist, damit die Menschen erkennen können, ja, das ist eine Diskriminierung. Oder liege ich da falsch?
Das ist korrekt, aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Also wenn wir jetzt all diese verschiedenen Diskriminierungsformen ansehen oder mit Blick auf die verschiedenen Gruppen, welche Diskriminierung sie zu erfahren, dann muss man sich das momentan so vorstellen im Schweizer Recht, das ist ein riesengroßer Flickenteppich.
Ein Puzzle mit vielen fehlenden Teilen.
Mit vielen fehlenden Teilen, mit vielen Dingen, die so vielleicht halb funktionieren oder nicht richtig funktionieren. Und ein Beispiel, es gibt ein Behindertengleichstellungsgesetz, das bestimmte Regeln in bestimmten Bereichen erfasst, aber bestimmte andere Bereiche eben auch nicht erfasst, wie zum Beispiel das private Arbeitsrecht. Und dann gibt es beispielsweise im Gleichstellungsgesetz für Frau und Mann gibt es bestimmte Regeln, die bestimmte Bereiche erfasst, wie beispielsweise das Arbeitsleben, aber andere Bereiche wie beispielsweise Wohnen oder Versicherung nicht erfasst. Dann gibt es mit Blick auf den Rassismus, gibt es eine Rassismusstrafnorm, die bestimmte Bereiche erfasst, wie zum Beispiel Hate Speech, aber andere Bereiche kaum erfasst sind. Also das ist ein riesengroßer Flickenteppich. Und die Idee einer solchen verbesserter gesetzlicher Rahmenbedingungen ist hier eben einerseits Klarheit zu schaffen, Rechtssicherheit zu schaffen, und dann aber vor allem Instrumente zu schaffen, die dazu führen, dass das auch umgesetzt wird. Und ich nehme an, darauf werden wir dann im Detail noch kommen.
Grundsätzlich gilt ja dieses Diskriminierungsverbot im Verhältnis zwischen Staat und den BürgerInnen. Der Staat im Wesentlichen darf nicht diskriminierend wirken. Das würde ja jetzt mit einem Diskriminierungsverbot, so wie das jetzt in diesem Rahmengesetz vorgesehen ist, auch ein Stück weit ausgeweitet, dass eben dieses Diskriminierungsverbot durchaus mit all diesen Kriterien auch auf das Verhältnis zwischen Privaten ausgedehnt würde.
Das ist richtig. Um ein Beispiel zu nennen, etwa im Mietbereich, im Wohnbereich, ein Unternehmen, das oder eine Person, die eigentümerisch von verschiedenen Wohnungen oder Wohnblöcken beispielsweise und das vermietet, wenn sie quasi dort diskriminierende Selektionen macht, dass das dann rechtswidrig wäre, unabhängig davon, ob das der Staat ist oder eine private Organisation, die diese Wohnungen vermietet. Das würde dann ausgeweitet etwa auf diesen privaten Bereich. Und das ist das eine. Und wichtig ist, das könnte dann auch so geregelt werden, dass die verschiedenen Interessen auch gut abgewogen werden, weil es gibt ja auch ein Stück weit die private Autonomie. Private haben auch das Recht, gewisse Willkür entscheidet zu fällen. Ich nehme gerade vielleicht wieder in diesem Wohnbereich ein Beispiel, wenn eine vielleicht ältere Frau, ihr Ehemann stirbt, sie haben in einer Vierzimmerwohnung gewohnt und sie möchte diese Wohnung nicht verlassen, sie hat aber ein relativ tiefes Einkommen und sagt sich dann, ich werde ein Zimmer untervermieten, dann darf sie sich schon ein bisschen mehr erlauben, weil das ja ein besonderes Naheverhältnis ist, man wohnt ja dann mit dieser Person zusammen, als beispielsweise ein Unternehmen, das irgendwie Immobilien besitzt im riesengroßen Ausmaß. Und das könnte geregelt werden. Und wichtig, vielleicht das nur um kurz anzudeuten, du hast gesagt, es gibt dieses Diskriminierungsverbot in der Verfassung, im Völkerrecht, das im Grunde genommen für den Staat gilt. Ja, das stimmt ja schon, aber das ist halt einfach sehr allgemein geregelt. Und das funktioniert auch oft nicht. Also Diskriminierung ist nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im staatlichen Bereich enorm verbreitet. Und in vielen Bereichen kann das auch sehr versteckt passieren. Beispielsweise im Rahmen einer Erwachsenenschutzbehörde oder Kindesschutzbehörde, wenn Entscheide gefällt werden, die möglicherweise auch auf diskriminierenden Motiven beruhen oder auch unbewusst, dann bringt das nicht sehr viel, wenn das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot gilt, sondern da braucht es eben spezifische Instrumente, die zeigen, wie das auch umgesetzt wird.
Bevor wir jetzt in die Details hineingehen, was eigentlich Diskriminierung überhaupt ist, also was die Kriterien sind dafür, dass eben ein Entscheid als diskriminierend angeschaut wird, Tarek, noch ganz kurz die Frage, warum ist denn dieses Diskriminierungsverbot so wichtig in einem demokratischen Rechtsstaat?
Ein demokratischer Rechtsstaat schützt und garantiert und gewährleistet fundamentale Rechte, die ein Mensch hat. Und eben gestützt, dass das ein Mensch beurteilt wird aufgrund seiner spezifischen Stärken und Schwächen und eben nicht, weil er einer Gruppe zugeschrieben wird. Das ist ein fundamentales Grund- und Menschenrecht. Und hinzu kommt, wenn Menschen Diskriminierung ausgesetzt sind, etwa aufgrund der Armut, etwa aufgrund der Herkunft, etwa aufgrund des Geschlechts, dann absorbiert das Ressourcen. Dann lenkt das ab, das belastet die Menschen. Das führt auch dazu, dass man möglicherweise weniger Einkommen hat, wenn man diskriminiert wird. Da müssen sich die Menschen um Dinge viel, viel mehr kümmern, die etwa privilegierte Menschen weniger müssen. Das führt auch dazu, dass sie letztlich weniger Energie haben und Bereitschaft vielleicht auch haben, sich für die Gesellschaft, für die Demokratie einzusetzen. Das heißt, ein Schutz vor Diskriminierung führt auch zur Stärkung der Menschen, Teil dieser Gesellschaft zu sein und sich einzubringen und politisch einzubringen auf verschiedene Wege. Und das stärkt im Ende auch die Demokratie. Ob wir jetzt über Klima sprechen, Klimapolitik, über die Bildungsarbeit, über die neue Mehrzweckhalle, die gebaut werden soll, über vielleicht ein neues Quartierverein oder so. Je weniger Diskriminierung existiert in einer Gesellschaft, desto mehr gleichberechtigte Mitwirkung an der Demokratie.
Können wir sagen, Diskriminierungsverbot ist Voraussetzung für Freiheit und Gerechtigkeit?
Für Freiheit und Gerechtigkeit, für eine gerechte Verteilung der Freiheit, für eine Verbesserung der Freiheit und vor allem für eine Verbesserung der Teilhabe an den gemeinsamen Herausforderungen, die ein Land, die eine Gemeinde, die ein Kanton, die ein Unternehmen, die eine Behörde haben. Also so, dass es, genau, das kann man so sagen, ja.
Wir haben es schon mehrfach gesagt, Tarek, dass der Schutz vor Diskriminierung ganz verschiedene Aspekte umfasst. Aber beginnen wir mal mit der Klärung, was eigentlich Diskriminierung eigentlich ist. Soviel ich verstanden habe, setzt Diskriminierung eine Aktion voraus. Also ich muss irgendetwas tun. Es braucht eine Handlung oder möglicherweise auch eine Unterlassung. Aber irgendetwas muss passieren, damit eine Diskriminierung passiert.
Das stimmt, aber das ist auch ein bisschen zu einfach gesagt. Eine Diskriminierung liegt vor, würde ich sagen, es ist eine besonders schwerwiegende Form der Benachteiligung. Eine Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aufgrund einer mutmaßlichen oder tatsächlichen Zugehörigkeit zu einer Gruppe einen Nachteil erfährt und dieser Nachteil eben nicht gerechtfertigt ist. Und es handelt sich oft um eine Gruppe, die bereits strukturelle Nachteile erfährt in der Gesellschaft. Wir kennen den Bereich der Geschlechterdiskriminierung, der Diskriminierung von Frauen oder der Bereich der rassistischen Diskriminierung. Wer gehört eigentlich zu diesem Land als in Anführungs- und Schlussstrichen richtiger Schweizer, richtige Schweizerin? Welche Aufgabe haben Männer? Welche Aufgaben haben Frauen? Oder ab wann ist man in diesem Land für den Arbeitsmarkt noch voll leistungsfähig? Es geht also quasi um Gruppen, die bereits historisch in der Gesellschaft bestimmte Stigmatisierungen ausgesetzt sind, Ausgrenzungen ausgesetzt sind, Benachteiligungen ausgesetzt sind. Das heißt, es geht um besondere Formen der Benachteiligung. Und das mündet in unzählige Formen der Benachteiligung, die aber natürlich dann am Schluss mit der gesellschaftlichen Geschichte zu tun haben. Und das ist nicht automatisch eine Handlung.
Also es muss sich auf eine Gruppe beziehen, es muss auf etwas abzielen, was diese Menschen auszeichnet, was sie unterscheidet von anderen. Nun gibt es aber auch...
Oder eben nicht individuell auszeichnet, sondern ihnen einfach zugeschrieben
wird, ganz genau. Und jetzt gibt es aber zwei Arten von Diskriminierungen. Es gibt eine direkte Diskriminierung und es gibt eine indirekte Diskriminierung. Sprechen wir mal von der direkten Diskriminierung. Was ist denn im Gesetz und im Recht eine direkte Diskriminierung?
Gehen wir vielleicht auf das Beispiel zurück, dieses Mannes, dem gekündigt werden sollte, der Bäcker. Also wenn dort das Lebensalter unmittelbar eine Rolle gespielt hat, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es spielt jetzt auch keine Rolle, wenn das Lebensalter quasi entscheidend ist, die Person ist uns zu alt oder sie ist uns zu jung, dann wird unmittelbar angeknüpft an eines dieser Diskriminierungsmerkmale, wie gesagt wird. Das ist eine Form der direkten Diskriminierung. Oder wenn eine Person die Einbürgerung verweigert wird, weil sie eine bestimmte Herkunft hat.
Sie kommt aus Tunesien und wir wissen ja, wie die aus Tunesien so sind.
Eine rassistische Zuschreibung passiert unmittelbar. Oder wenn gesagt wird, hier in diesem Raum, bestimmte Religionen beispielsweise nicht akzeptiert sind, dann wird direkt an dieses sensible Merkmal angeknüpft, dass ein Merkmal ist, das eben historisch ein Stigma ist oder ein Ausgrenzungsmerkmal, dann spricht man von direkter Diskriminierung.
Und was ist eine indirekte Diskriminierung? Die gibt es ja auch und die ist ja weniger offensichtlich und die passiert auf einer etwas anderen Ebene.
Genau, wenn eine scheinbar neutrale Regelung, die für alle gilt, im Effekt Menschen, die bestimmten Gruppen zugehörig sind oder scheinen, qualitativ oder quantitativ stärker benachteiligen. Also ich nehme ein Beispiel, dieses Beispiel, das du vorhin genannt hast, auch mit nochmals mit Blick auf die Diskriminierung dieses Bäckers. Wenn beispielsweise ist es für einen 35-jährigen Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, ist es einfacher, eine alternative Lösung auf dem Arbeitsmarkt zu finden, als für eine 62-jährige Person, die kurz von der Pensionierung gekündigt wird. Und das heißt, wenn das nicht angemessen berücksichtigt wird, und darum übrigens dieses Urteil auch, gerade wenn eine Person schon lange in einem Unternehmen arbeitet und auch schon etwas älter ist, dann muss das besonders stark müssen vor der Kündigung eben alternative Lösungen gefunden werden. Oder im Bereich der Behindertendiskriminierung, ist auch klassisch. Also wenn ich sage, alle dürfen selbstverständlich in diese Bank oder in diesen Supermarkt reingehen und davor sind fünf Treppen, dann ist das auf den ersten Blick neutral. Also es dürfen alle da rein, nur eine Person im Rollstuhl, für die wird es ziemlich schwierig sein, da reinzukommen, selbstbestimmt. Und dann betrifft das eben indirekt oder vielleicht in diesem Fall auch direkt, das ist dann so ein eher wissenschaftlicher Diskurs, betrifft das vor allem diese Person aufgrund der Mobilitätsbehinderung. Klassisches Beispiel auch die sogenannte Neutralität im Bildungsbereich. Das ist ja die Diskussion, die momentan intensiv geführt wird. So, also dürfen Lehrerinnen, Lehrer sichtbar religiöse Symbole auf sich tragen? Und wenn dann gesagt wird, ja, niemand darf das, dann ist das ja nicht Diskriminierung. Auf der anderen Seite, naja, wenn ich eine Christin oder ein Christ bin, kann ich vielleicht mein Kreuz unter dem Pullover verstecken. Und ich kann es immer noch bei mir tragen, währenddem ein Jude, der eine Kippa trägt, oder eine Muslimin, die sich entscheidet, ein Kopftuch zu tragen, die trifft das natürlich viel härter. Die müssen sich entscheiden, möchte ich das noch tragen oder möchte ich unterrichten? Das ist so diese Ebene der indirekten Diskriminierung.
Und indirekt diskriminierend wären zum Beispiel auch Initiativen, wie zum Beispiel jetzt die 10 Millionen Schweiz, über die wir ja abgestimmt haben, die eben quasi so eine allgemeine Regel aufstellt, wo man sagen will, ja, die Bevölkerung soll nicht über 10 Millionen wachsen, im Endeffekt aber direkt diskriminierend wirkt gegenüber Gruppen, die eben davon betroffen sind.
Das ist jetzt eine riesengroße Frage, die dir auftust. Also ich würde sagen, die 10 Millionen Initiative, die ist gespickt von direkten und indirekten Diskriminierung, weil ja da verschiedene Themen eine Rolle spielen. Beispielsweise, bin ich eine hochqualifizierte Person? Bin ich eine nicht hochqualifizierte Person? Der Bildungshintergrund und so weiter. Ich glaube, da können wir nicht in die Tiefe gehen, aber im Grunde genommen kann man da ja auch schon fragen, stecken da auch viele direkte Diskriminierungen?
Also ein ganzer Strauß an Diskriminierungen.
Müssten wir jetzt eine eigene Podcast-Reihe schon fast?
Einfach damit das erwähnt ist, auf was wir uns da auch in unseren Abstimmungen überhaupt immer wieder einlassen müssen, was für Vorlagen, über was für Vorlagen wir abstimmen müssen, die per se ja das Unrecht schon in sich tragen. Jetzt gibt es aber Fälle, Tarek, in denen eben eine Ungleichbehandlung gerade sinnvoll ist. Also Entscheide, die von einer Behörde, aber auch von einer Privatperson getroffen werden, wo man eigentlich sagen würde, meine Güte, warum werden die jetzt privilegiert und andere nicht, wo eben diese Ungleichbehandlung gerade sinnvoll ist. Da habt ihr ja, oder da hat die Gruppe ja auch in diesem Gesetzesentwurf dafür eine besondere Bestimmung geschaffen, um eben klarzumachen, dass eben diese Ungleichbehandlung manchmal durchaus gerechtfertigt ist.
Das ist richtig und vielleicht müssen wir eben nochmal auf die Idee des Diskriminierungsschutzes nochmals kurz zurückkommen. Die Idee Diskriminierungsschutz ist ja nicht Individualgerechtigkeit, sondern da geht es um Gruppengerechtigkeit. Da geht es darum, dass bestimmte machtvolle Ungleichheiten, gesellschaftliche quasi, dass die umgekehrt werden. Das heißt, der Schutz vor Diskriminierung besagt eben auch, dass jene, die historisch oder gegenwärtig eben tendenziell stigmatisiert, ausgegrenzt, benachteiligt sind, dass das auch umgekehrt werden muss. Und dazu braucht es sogenannte Fördermaßnahmen. Ich nenne ein Beispiel, das vor längerer Zeit etwa die juristische Fakultät der Universität Fribourg war das, glaube ich. Es ging darum, dass dazu mal etwa auf Ebene Professorinnenschaft, da war der Anteil weiblicher Professorin extrem gering. Obwohl bei den Studierendenschaft eigentlich bereits zwischen Frau und Mann, wenn wir in dieser binären Geschlechterlogik bleiben, bereits schon ein ausgeglichen war. 50%. 50-50. Und da hat die Fakultät gesagt, naja, jetzt müssen wir schauen, dass eben mehr Frauen auch auf diese Professorinnenschaftsebene kommen. Und das hat ja seine diskriminierenden Gründe, warum das für Frauen schwieriger ist, überhaupt da hochzukommen. Und hat eine Professur explizit nur für Frauen ausgeschrieben. Nicht um Männer zu benachteiligen, sondern um diese diskriminierende Realität Schritt für Schritt eben auszugleichen. Und wenn diese Maßnahmen sind nicht nur gerechtfertigt, sondern sie müssen auch vorgenommen werden, wenn eben ein gutes Recht gegen Diskriminierung funktionieren soll, weil das eben so stark verankerte Ungleichheiten sind.
Diskriminierung verschwindet ja nicht von selbst. Diskriminierung beseitigt sich auch nicht von selbst. Deshalb steht ja auch in diesem Gesetzesentwurf, was in diesem Dachgesetz, in diesem Rahmengesetz steht ja eben auch, dass es aktive Maßnahmen braucht, eben um Diskriminierung zu beseitigen. Das heißt, es gibt hier in diesem Gesetzesentwurf so etwas wie einen Imperativ an Behörden, Gemeinden, Kantone, eben antidiskriminierend zu wirken. Ist das richtig?
Das ist richtig und es gibt verschiedene Regeln. Also beispielsweise bereits schon auf der Ebene der Durchsetzung von Diskriminierungsverboten ist der Vorschlag, dass etwa eine Regel geschaffen wurde, wo der Staat dafür sorgen muss, dass es private Anlaufstellen gibt für Menschen, die diskriminiert sind, die unentgeltlich sind. Und das kostet Geld. Das ist eine Maßnahme, die dazu führt, dass überhaupt erst Menschen die Möglichkeit haben, zu verstehen, wie kann ich mich wehren. Oder das bedeutet beispielsweise auch, es gibt eine Regelung, die besagt, dass Behörden ihre eigene Praxis, wie sie funktionieren, wie sie die Leistungen anbieten, überprüfen müssen auf diskriminierende Effekte. Oder wo allenfalls sie Möglichkeiten haben, dass diese Leistungen möglichst diskriminierungsfrei angeboten werden. Beispielsweise bin ich schon auf der Ebene einer Homepage. Wie kommuniziere ich? Oder was für Leute stelle ich ein? Und das führt auch dazu, dass es eine Regelung gibt, die besagt, dass es genügend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, um Antidiskriminierungsaktivitäten aus der Gesellschaft, von den Gemeinden, von den Kantonen finanziell zu unterstützen. Das bedeutet eine Reihe von Maßnahmen, verpflichtenden Maßnahmen, die Behörden und zum Teil dann auch größere Unternehmen leisten müssen, damit eben Diskriminierung abgebaut wird, Schritt für Schritt.
Das heißt, dieses Rahmengesetz, diese Umsetzung des Antidiskriminierungsgedankens von Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung in ganz konkrete Maßnahmen hätte, wenn ich dir zuhöre, Tarek, eine große Hebelwirkung auf ganz viele Bereiche der Gesetzgebung, aber möglicherweise auch von Privaten.
Ja, das ist so und das wissen wir von jedem Gesetz. Also gehen wir nochmal zurück auf das, was es gibt. Es gibt beispielsweise das Behindertengleichstellungsgesetz. Das ist bei weitem nicht perfekt. Da gibt es viele Probleme und Lücken, aber das gibt es dort eine Regelung beispielsweise zum öffentlichen Verkehr. Dass der öffentliche Verkehr Schritt für Schritt barrierefrei umgebaut werden muss. Und was bedeutet das? Dass eben das geleistet wird, dass plötzlich Niederflurbusse, dass es gibt, dass zunehmend mehr Menschen mit Mobilitätsbehinderungen und anderen Behinderungen frei, selbstbestimmter reisen können, sich einbringen können in die Gesellschaft oder auch arbeiten können einfach. Und das hat natürlich einen enormen Effekt. Und das braucht es eben für jeden Bereich. Das ist eine Banalität, das sozusagen.
Eine Banalität, aber trotzdem, Tarek, gibt es in diesem Land einen großen Widerstand von politischer Seite bis weit in die Mitte des politischen Spektrums hinein, einen großen Widerstand gegen ein solches Antidiskriminierungsgesetz, und zwar seit Jahren. Und auch der Bundesrat hat nochmal 2016 in einer Postulatsantwort festgehalten, dass man den Diskriminierungsschutz nur eben sektoriell und nicht umfassend vorantreiben will. Woran hapert es denn auf der politischen Ebene mit dieser diesem Diskriminierungsverbot?
Ich würde sagen, an drei Dingen. Es gibt zu wenig politischen Druck, würde das ausführen. Es fehlt an dem politischen Willen, auch das werde ich kurz erläutern. Und ein großer Mangel an Vernunft. Beginnen wir beim politischen Druck. Also ich glaube, viele Organisationen, Kollektive und zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen, die sind auf bestimmte Themen konzentriert. Etwa auf die Stärkung der Rechte von Transmenschen oder im Bereich der Kampf gegen sexuelle Gewalt, sexistische Gewalt. Und das sind alles enorm wichtige Themen, die letztlich auch Themen sind im Kampf gegen Diskriminierung. Sie absorbieren Geld, Zeit, Nerven. Diese Menschen, die sich dafür einsetzen, die konzentrieren sich auf diese Dinge. Und jetzt kommt die Idee, jetzt braucht es noch etwas Übergeordnetes. Das braucht zusätzliche Ressourcen. Und das führt möglicherweise auch zu wissen, Überlegung, ja, es kann sein, wenn wir uns jetzt beispielsweise von der Gleichstellung von Frau und Mann auch noch gegen Rassismus einsetzen, besteht das Risiko, dass uns dann die Ressourcen weggenommen werden. Weil natürlich die politischen Kräfte das dann oft auch ausnützen. Das gab es auch schon immer wieder, dass Dinge ausgeweitet scheinbar werden. Plötzlich gibt es eine Diversity-Stelle, aber dass damit nicht eine Ausweitung der Mittel einhergeht. Und dass so dieser politische Druck, den gab es bis anhin gar nicht von Seiten der Zivilgesellschaft. Eigentlich gab es noch nie eine ernsthafte Forderung für einen umfassenden Diskriminierungsschutz. Das heißt, die Kraft fehlt schon bei der Zivilgesellschaft.
Aber es würde eben dazu führen, dass man intersektional zu denken beginnt und sich überlegen müsste, was hat eben die Diskriminierung von Transmenschen zu tun mit Menschen mit einer Behinderung oder Menschen mit Behinderungen und was hat die Diskriminierung von weiblich gelesenen Personen zu tun mit der Diskriminierung von Menschen mit einer dunklen Hautfarbe.
Genau, und es geht auch darum, die Demokratie zu stärken, dass meistens jene oder demokratische, antidemokratische Dynamiken, die wir erkennen in unserer Gesellschaft, die treffen meistens diskriminierte Gruppen am stärksten. Und darum sage ich jetzt mal ganz etwas naiv gesagt, so meine ich es nicht, wenn sich diese Gruppen zusammenschließen für etwas Größeres, dann kommt es auch zu mehr Energie gegen diese antidemokratischen Dynamiken.
Der zweite Punkt, den du genannt hast, aber Tarek, das war, dass es eben am politischen Willen fehlt.
Genau. Es gibt ganz banal im Bundesparlament seit Jahrzehnten, würde ich schon sagen, keine Mehrheit für dieses Anliegen. Und das hat genuin damit zu tun, dass es an der politischen Vernunft fehlt. Was heißt das? Schutz vor Diskriminierung ist eigentlich ein liberales Anliegen. Es ist schon ein wirtschaftsliberales Anliegen. Diskriminierung ist ineffizient für den Arbeitsmarkt. Wenn ich diskriminiere, dann ist das per se etwas, das eigentlich wirtschaftsschädigend ist. Das heißt, eigentlich müssten wirtschaftsliberale denkende Politiker ihnen für einen Diskriminierungsschutz sein. Das war übrigens bis zu einem gewissen Grade auch der Grund, warum auf EU-Ebene es nicht zu Fundamentalwiderstand gekommen ist von Wirtschaftsseite gegen die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie. Also wenn hier nur ein bisschen wirtschaftspolitische Vernunft dahinter stehen würde, würde hier auch letztlich dieses Thema vorwärts gehen.
Diskriminierung ist die Antithese zum freien Wettbewerb.
Das ist genauso richtig. Es ist auch ein bürgerliches Konzept, dass Menschen eben nicht willkürlich behandelt werden, sondern aufgrund ihres Seins, wie sie sind. Das kann tief in die bürgerliche Kreise, ist doch eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt möchte ich aber aufzeigen, dass dort, wo eigentlich der politische Wille entsteht, dass auch viel passieren kann. Also es gibt beispielsweise auf der Ebene der Stadt Bern ein Projekt, das eine umfassende Verfassungsänderung verlangt. Das ist eine Gemeindeordnung in der Stadt Bern und ein Reglement gegen Diskriminierung. Das ist quasi ein Gesetz gegen Diskriminierung. Dort gibt es die politisch linken Mehrheitsverhältnisse, die das möglich machen. Und dort gibt es offenbar diesen politischen Willen. Aber es fehlt halt momentan noch an der notwendigen Vernunft in diesem Bereich.
Ist es Vernunft, frage ich zurück, Tarek, oder ist es auch so eine Art Abwehrhaltung gegen dieses ganz schlimme Wort, das dann immer wieder in die Arena geworfen wird, nämlich Gleichmacherei. Dass diese Angst der Schweizer Politik, dass eben dann plötzlich alle Zugang haben zum Arbeitsmarkt, zu Wohnungen, dass alle eben dann vor Gericht auch gleich behandelt werden müssen. Ist diese Furcht vor dem Antidiskriminierungsgesetz nicht auch Ausdruck einer ursprünglich abschottenden Haltung in diesem Land?
Ich würde hier weniger von Angst sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Leute auch Angst haben, weil sie halt auch desinformiert werden. Ich glaube, aber du sprichst doch einen wichtigen Punkt an. Es ist eine Abwehrhaltung. Es geht auch darum, Privilegien zu verteidigen. Es geht auch darum, die Vorstellung zu haben, wer hat hier das Sagen? Wer hat das Sagen in Entscheidpositionen in der Politik? Wer hat das Sagen in Entscheidpositionen in den Medien? Wer hat das Sagen in Entscheidpositionen an den Schulen und so weiter und so fort? Es geht da darum auch, dass versucht wird, die eigenen Privilegien natürlich zu verteidigen. Darum geht es sicher. Und das ist der Teil der Diskriminierung. Von daher kann schon fast so weit gegangen werden, aus dieser Perspektive ist es jene, die eigentlich an Machtpositionen sind, ist es schon fast vernünftig, dass sie diese verteidigen. Aber Gesamtgesellschaft, politisch gedacht, ist das natürlich zutiefst destruktiv. Von Angst würde ich hier nicht sprechen, insofern nicht, weil das halt ein bisschen banalisiert. Es geht dann um irgendwelche Gefühle und Unsicherheiten, die ja oft im privaten Leben gar nicht wirklich vorhanden sind, weil die Menschen ja treffen sich miteinander. Im Freundeskreis gibt es verschiedene Gruppen, sondern das wird dann halt politisch instrumentalisiert. Von daher, ja, es ist, glaube ich, ein Verteidigen von Macht.
Anderswo hat das aber trotz allem funktioniert und diese Länder, diese Organisationen und diese Ländergruppen, diese internationalen Organisationen sind deswegen nicht untergegangen, sondern sie haben von diesen Bestimmungen möglicherweise profitiert. Du hast es erwähnt, die EU hat Richtlinien und Gesetze zur Antidiskriminierung erlassen. Kannst du ganz kurz zum Schluss, Tarek, noch sagen, was denn die Erfahrungen sind im Bereich der Europäischen Union und anderer Länder auch mit diesen Antidiskriminierungsgesetzen?
Die Erfahrungen sind, dass mehr, dass diese Diskriminierungsthematik stärker sichtbar ist in der Gesellschaft, dass Strukturen entstanden sind, Behörden, die dafür zuständig sind, diese umzusetzen, und dass bestimmte vernachlässigte Themen vielleicht auch stärker auf der Agenda sind. Beispielsweise kam es sehr, sehr stark auch zu verschiedenen Fällen im Bereich der Altersdiskriminierung, was vorher nicht der Fall war. Es wird sichtbarer und die Möglichkeiten dagegen vorzugehen werden verbessert. Aber es ist natürlich am Schluss auch kein Geheimrezept für eine umfassende Demokratisierung, für eine Stärkung der Demokratie. Das ist natürlich auch eine Erkenntnis. Das heißt, es kann nicht sein, dass dann quasi viele Probleme delegiert werden oder Problemlösungen delegiert werden an ein solches Rahmengesetz gegen Diskriminierung.
Wenn wir zurückkommen auf unseren Fall des Bäckers, gäbe es jetzt dieses Antidiskriminierungsgesetz, dieses Rahmengesetz, was wäre für ihn einfacher gewesen, in seiner Situation, um zu seinem Recht zu kommen?
Also es wäre schon mal, also wenn ich möchte es gar nicht auf ihn beschränken, ich glaube für viele, viele Leute, die in seiner Situation sind, wäre es wahrscheinlich klarer, ah, da ist etwas Falsches passiert, dass mir ein, wo ich auch ein Recht habe, mich dagegen zu wehren, wenn das ausdrücklich geregelt wird. Das ist so diese Sichtbarkeit, dass das nicht geht. Und möglicherweise hätte sich diese Person eher an eine Organisation, an eine Anlaufstelle wenden können, weil es diese gibt, weil das Rahmengesetz das so verpflichtet, solche Anlaufstellen zu schaffen. Möglicherweise wäre es gar nie zu dieser Situation gekommen, weil es eben in diesem Rahmengesetz auch Pflichten gibt, dass Unternehmen sich proaktiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Es käme zu weniger solchen Vorfällen. Und weitere Möglichkeiten, es wäre vielleicht auch einfacher oder kostengünstiger gewesen, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und da möchte ich von diesem Einzelfall weggehen, weil es ja potenziell ganz, ganz, ganz viele Fälle gibt, die gar nie vor Gericht gelangen, die es dann möglicherweise gar nicht gäbe, wenn es ein solches Gesetz gibt. Oder wenn es sie gibt, dass sich mehr Menschen dagegen wehren können.
Insgesamt mehr Sichtbarkeit, mehr Transparenz, mehr proaktives Verhalten und mehr Gerechtigkeit für die, die betroffen sind. Ganz herzlichen Dank, Tarek Nagib, für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, das war Episode 29 von Artikel 7. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch und wird produziert von podcastlab.ch. Artikel 7 ist auf allen guten Podcast-Plattformen zu finden und auch auf der Webseite von humanrights.ch. Artikel 7 immer am letzten Freitag des Monats mit der Moderation von Jeanne Durafour und von mir, Christoph Keller. Bis zum nächsten Mal, sage ich, und bis dahin danke fürs Einstehen für die Menschenrechte, auch im Kleinen, auch dort, wo die Differenzen nicht so sichtbar und dennoch existenziell sind.